Kennst du das? Du analysierst stundenlang eine Aktie, liest Geschäftsberichte, hörst Podcasts, bist dir ziemlich sicher, das ist jetzt ein guter Trade. Und dann? Du drückst auf Kaufen und plötzlich ist der Preis irgendwie, naja, nicht mehr so gut wie gedacht. Slippage, Spread, Ausführung. Das sind genau die Dinge, über die man am Anfang kaum nachdenkt, die aber am Ende entscheiden, ob dein Trade wirklich gut war. Und genau da wird's spannend. Ich habe mir in letzter Zeit mal angeschaut, wie viel Unterschied die Umsetzung eigentlich macht. Und da bin ich auf TradeGuide Direct gestoßen. Das ist eine App, die dir direkt Zugang zu TradeGuide BSX bietet. Also ohne Umwege, ohne Zwischenstationen. Und das bedeutet konkret, du bist näher am Markt, bekommst eine sehr hohe Ausführungsqualität und profitierst von einer richtig starken Liquidität. Und das merkst du vor allem dann, wenn du aktiv handelst. Was ich persönlich spannend finde, TradeGuide Direct ist nicht einfach irgendein neuer Broker, sondern kommt direkt aus dem Börsenhandel. Also kein, wir bauen mal schnell eine Trading-App, sondern eher, wir bauen Infrastruktur für Leute, die Trading ernst nehmen. Dazu kommt über 7000 Aktien und 4000 ETPs, Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft ohne Orderprovision. Natürlich können marktübliche Spreads anfallen. Und das ist gerade für aktive Anleger echt interessant.
Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 325. Und Philipp, heute haben wir vier Aktien mitgebracht, die man aktuell,
auf jeden Fall,
ja, eigentlich auf dem Kaufbutton zumindest lauern lassen sollte. Ja, wir wollen ja keine Empfehlungen geben, nur Hinweise und was wir natürlich auch gemacht haben. Und insofern bin ich gespannt, welche zwei du uns heute mitgebracht hast, Philipp.
Also du warst ja beides Mal überrascht, als ich sie dir gerade im Sneak Peek angeteasert habe.
Ja, und die Hintergründe möchte ich gerne wissen.
Ja. Bin ich total gespannt, was du sagst. Wie, also ich würde einmal sagen, wir haben einmal Medizin dabei und einen alten Dino, in den ich jetzt tatsächlich investieren wollen würde, wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich, allein schon wegen meinen Aktien. Marcel, wen hast du uns denn heute noch mitgebracht?
Ja, ich bin auch im Medizinbereich unterwegs, Philipp. Und außerdem möchte ich eine Investmentthese wagen, die weitreichend ist und auch schon wirklich in eine weite, ferne Zukunft geht. Und ich glaube, das könnte auch sehr spannend werden. Aber bei beiden, muss ich auch sagen, bin ich investiert, weshalb ich hier vielleicht ein wenig blind auf dem negativen Auge sein könnte. Also jeder sollte seine eigene Meinung bilden. Das wäre wahrscheinlich wichtig. Außerdem gibt es heute noch einige Themen. Da möchte ich einmal die großen abklappern mit dir zusammen. Und zwar gibt es bei Amazon Neues, gibt bei Apple Neues. Ja, ich habe einen Tenbagger der Woche mit. Und es gibt einen Compounder, der sich so groß bildet durch eine Übernahme. Und auch darauf möchte ich eingehen. Ich glaube, das ist sehr spannend. Da solltest du deine Ohren spitzen, lieber Philipp. Das könnte dich wirklich sehr stark interessieren. Auch unser Tenbagger dürfte dich sehr stark interessieren, Philipp. Insofern würde ich sagen, werden wir nicht lange warten und starten.
Marcel, bevor wir jetzt einsteigen in die erste Aktie, die ich heute mitgebracht habe, bitte haltet alles an und lest unseren Disclaimer durch, weil das alles, was wir jetzt erzählen, ist natürlich keine Handlungsempfehlung. Und das erste Unternehmen, ja, was ich heute mitgebracht habe, ist, Marcel, ein Unternehmen, in das ich selber investiert bin. Und ich habe dieses Unternehmen gekauft, als ich in der Türkei war. Und ich lag am Pool, habe natürlich hier schön ein paar Kaltgetränke genossen und dann kam auf einmal die Nachricht, oh no, 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 United Health, da gibt's echte Probleme. Und was soll ich sagen, warten lohnt sich, weil seit meinem Kauf, lieber Marcel, ist diese Aktie jetzt auch schon wieder 13,2% im Plus und ich denke gar nicht mehr daran, hier irgendetwas zu verkaufen. Und wieso? Das erzähle ich dir jetzt. Und es ist eigentlich ganz einfach. Also vorgestern fast 10% zugelegt, im letzten Monat schon 30%. Also hier scheint sich etwas aufzulösen, was wir natürlich als langfristige Investoren schon immer gesehen haben bei United Health. Und vor einem Jahr, die Aktie war total in der Krise. Politischer Druck, explodierende Kosten nach Corona, interne Probleme und jetzt kommt der Turnaround. Wieso, weshalb und warum? Nämlich die Medical Cost Ratio ist im letzten Quartal unter 84% gefallen. Und das, Marcel, zeigt einfach, wie viel der Versicherungsprämien für medizinische Kosten draufgehen. Und erwartet wurden 86%. Also man hat positiv überrascht und positiv ist ja das immer, was etwas auslöst, richtig Luftsprünge. Dazu die Bewertung, 315 Milliarden ist der weltweit größte Krankenversicherer aktuell an der Börse bewertet. Das ist ein KGV von 20. Und jetzt kann die Mathematik eigentlich ganz einfach sein. Und wenn wir nämlich davon ausgehen, dass wieder die guten Jahre kommen und noch vor uns liegen und genau deswegen sind wir investiert, das heißt, wir kommen wieder irgendwann auf das Gewinnniveau von 2023 und 2024, dann würde das KGV auf einmal bei 10 liegen. Und das würde natürlich der Markt nicht zulassen, weil es ja doch ein Qualitätsunternehmen ist. Und dann könnte man davon ausgehen, dass das hier der Turnaround noch sicherer wird. Und dazu gibt es noch was, Marcel. Du weißt selber, dein Leben ist ja, du wachst ja morgens auf und du träumst ja von KI. Also ich würde meinen, du bist ja Mr. KI von uns beiden. Und so sieht das auch United Health. Und bei Versicherungen ist es natürlich super spannend nachvollziehbar, dass man natürlich bei der Abrechnung und Verwaltung effizienter werden kann und muss mithilfe von KI. United Health hat allein dieses Jahr, was denkst du, wie viel sie in KI investiert haben?
Über eine Milliarde, glaube ich.
1,5 Milliarden und glaubt, einen Großteil dieser Investitionen in 1 bis 2 Jahren wieder rauszuholen. Auch weil sie Technologie über Softwarespartner an externe Kunden im Gesundheitsbereich verkaufen können. Wichtig ist natürlich, ein Selbstläufer ist das Ganze nicht. United Health ist gleichzeitig Krankenversicherung, größter Arbeitgeber für Ärzte in den USA und Softwareanbieter für andere Firmen im Gesundheitsbereich. Das macht den Case natürlich komplex, wie ernst das Management den ganzen Umbau nimmt, zeigen aber die Zahlen. In den letzten Monaten hat United Health die Hälfte der Top 100 Manager ausgetauscht. Also hier will man wirklich viel machen. Und Marcel, ich wage jetzt eine Spekulation, weil ich will ja hier nicht ganz einfach gewinnen. Soll ich sie dir sagen?
Ja, sag's mir mal. Ich bin sehr gespannt.
Ich glaube, dass United Health bis Ende 2026, was glaubst du, wird passieren?
Ja, was ich jetzt sage? Ich glaube, dass du was Verrücktes sagst. Also ich denke nicht, dass du Allzeit hoch sagst. Das wäre wirklich
eine Aufspaltung ankündigen werden.
Eine Aufspaltung?
Mhm.
Okay.
Weil sie sagen, also es wird eine Art Holding, so eine Art, man sieht es ja bei GE und Siemens, alles spaltet sich auf und vielleicht wollen sie ihren Tech-Teil, das Optum-Geschäft, auch eventuell mit aufspalten und eine Holding draus machen, weil sie davon ausgehen, dass ihre einzelnen Teile an der Börse mehr wert sind. Wart's ab. Also es ist eine sehr riskante Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht klappt's.
Ja, ist spannend. Bin ich jetzt direkt überrollt. Ne? Also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ist das denkbar? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, die Synergien von Optum im Kerngeschäft von United Health nicht wirklich wegzudenken sind. Aber wir lassen uns überraschen. Und wenn du mal keinen Punkt bekommst, ist auch mal schön. Also insofern passt
ein
das
Punkt
schon.
Ist fast ein Punkt, ne?
Und, ja, genau. Einen Mutpunkt kriegst du dann noch. Ja.
Mutpunkt. Was sagst du denn hier zum Chart? Hier sieht es für mich so ein bisschen wirklich aus. Also das so bei $250, da war das Tief erreicht. Und sieht doch eigentlich nicht schlecht aus, oder?
Ja, tatsächlich ist das charttechnisch dann ein wichtiges Thema, denn das ist eine jetzt ein Jahr anhaltende Seitwärtsphase, eine Bodenbildung, die doch recht volatil verlief. Erst mit Hoffnung, dann doch wieder mit Rücksetzern, weil es eben politisch nochmal Druck gab. Und jetzt scheint das ganze Thema durch zu sein. Und was noch viel spannender ist von dieser Bodenbildung, die ja, ich sag mal, bei $255 spätestens immer wieder nach oben ging. Klar, das kurze Tief, was es da noch gab im Spätsommer des letzten Jahres. Aber ansonsten hat das immer wieder gehalten und jetzt ging es eben hoch und vor allem die wichtige Marke von $340 wurde überschritten. Dazu kommt, dass der Abwärtstrend, den man sehen kann, auch geschlagen ist, also ausgebrochen ist. Das heißt, auch hier sollte jetzt der Weg in Richtung Allzeithoch wieder frei sein. Natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber perspektivisch auf die nächsten 2-3 Jahre sollte das möglich sein. Und das ist nicht weniger, Philipp, als eine Kursverdopplung. Ich bin, glaube ich, jetzt zu dem Moment noch knapp 8-9% im Minus, aufgrund dessen, dass ich schon mal höher gekauft hatte. Aber bin davon überzeugt, dass wir hier einen sehr schnellen Turnaround noch weiter sehen. Weil einfach, du sagst es schon, die Zeichen sich gedreht haben. Also von den ganzen Problemen kann man sehen, okay, operativ ist es doch weniger schlimm als befürchtet. Man kehrt umsatzseitig sogar zu Wachstum zurück. Das 2% sieht nicht viel aus.
Gehen wir mal runter.
Von den Erwartungen, die gedacht waren, sind 2% im Umsatz, was jetzt in den Quartalszahlen gezeigt haben, wirklich besser, als es eben erwartet wurde. Und so könnte es auch sein, dass der Umsatzrückgang für das Gesamtjahr eben doch gebremst wird. Zudem wird man natürlich operativ viel profitabler wieder sein, als es eben negativerseits erwartet wurde. Und das sind alles gute Punkte, die den Kurs natürlich wieder anspringen lassen. Wie du schon gesagt hast, ist schon einiges passiert vom Tief natürlich auch, aber ist natürlich trotzdem noch Luft, weil die Bewertung in meinen Augen auch noch zu günstig ist, wenn man davon ausgeht, dass die Aktie jetzt wieder zu alten Größen zurückfindet, wovon ich ausgehe, weil sie einfach Platzhirsch sind. Die haben einen riesen Burggraben und mit Optum wirklich eine echte Waffe in ihrem Segment, was doch sehr viele Hebel in Gang setzen können. Und du sagst es auch, die KI lässt auch hier einen Schlag halten, denn am Ende des Tages nirgendwo kann man Daten besser irgendwo einsetzen mit KI, als es beim ganzen Versicherungsthema der Fall ist. Insofern bin ich ja sehr, sehr bullisch.
Ja.
Und glaube,
und
dass
schau
die,
mal,
ja.
Was die Analysten hier auch, die gehen davon aus, dass sich das Gewinnwachstum beschleunigen wird. Und das ist natürlich ein Hebel. Das ist also Gewinnwachstum ist ja das, was langfristig solche Unternehmen auch antreibt. Wir sind ja hier nicht mehr im High-Growth-Segment. Aber wenn man es schafft, zum Beispiel hier 2,8% Umsatzwachstum, was für nächstes Jahr angenommen wird, auf 13% Gewinnwachstum zu konvertieren, dann ist das einfach brutal. Dann ist das brutal. Ja. Und wenn sich das noch beschleunigt aufgrund von KI auf knapp 18% und Umsatzwachstum vielleicht sogar auf 6%, na meine Gott, dann holla die Waldfee. Und jetzt, Marcel, schau dir mal an. Diese Margen sind ja eigentlich etwas, wovor ich mich gruseln würde. Eine Nettomarge von 2,69%, ja. Aber sie machen natürlich auch 450 Milliarden Dollar Umsatz. Und wenn sie vielleicht dann KI diese Nettomarge nur um 1% heben können, also um 100 Basispunkte, dann wäre das natürlich ein Knaller. Also,
ja, das ist so.
Dass dieses Unternehmen könnte wirklich ein riesen Momentum haben, Überraschungseffekt. Und auch die Dividende ist ja für mich safe, die ist stabil. Die wird jetzt auch im nächsten Quartal wieder ordentlich anziehen. Ich glaube, wir haben ja auch dieses Trauerspiel gesehen von 2,10 Dollar auf 2,21 Dollar. Also ich würde auch sagen, wir gehen hier bestimmt auf 2,40 Dollar locker hoch. Also wir werden hier eine schöne Erhöhung sehen.
Also,
und wenn das passiert, dann zündet der Kurs auch nochmal richtig.
Ja, der Kurs zündet alleine, also was heißt zündet? Er wird weiter steigen aufgrund dessen, dass Gewinne stärker steigen und gerade auch besser als erwartet steigen. Und sobald das der Fall ist, und er hatte ja auch die EPS-Prognose, also die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr angehoben, das ist immer etwas, was einen Kurs treibt, wenn sonst im Rahmen alles stimmt. Und ja gut, die 2 Milliarden Dollar Aktienrückkäufe sind wahrscheinlich zu vernachlässigen aufgrund der Größe des Unternehmens, aber durchaus auch ein Zeichen, dass man hier wieder etwas mehr zurückgeben möchte an die Anleger. Für wem das jetzt hier zu teuer aussieht am Kurs, weil er eben jetzt auch schon gut gelaufen ist kurzfristig, würde ich sagen, nicht blenden lassen. Denn langfristig gehört das Unternehmen eigentlich woanders hin und man darf sich auch nicht, man darf es auch nicht vergessen, dieser Sturz, der jetzt hier stattgefunden hat, der manchen Anlegern auch echt Geduld gekostet hat, lag einzig und allein darin, dass die Politik so ein bisschen, also die US-Politik in dem Bereich so ein bisschen durchgegriffen hat, aber am Ende auch wieder alles halb so schlimm war. Daher würde ich hier sagen, auch wenn es kurzfristig teuer aussieht, man kann oder man sollte, bevor man dann doch nicht reingekommen ist, aber eigentlich rein wollte, nicht dran zweifeln und nicht wirklich dran zweifeln.
Also es ist auch nicht zu spät.
Nee, eben. Das meine ich damit. Also es ist nicht zu spät zum Einstieg.
Ich könnte mir auch vorstellen, wir sehen dieses Jahr noch ein neues 52-Wochen hoch.
Ja, das hätte ich gedacht, ist deine Prognose.
Nein, wenn, dann machen wir es richtig. Das ist zu
kurzfristig. Das ist auch zu kurzfristig. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr stattfindet. Das wäre wirklich fett, wenn man überlegt, dass sie jetzt noch Ja, weiß gar nicht. Die müsste jetzt noch unglaubliche 70% steigen. Das sehe ich tatsächlich bei einem Defensivwert wie hier nicht. Denn so
Warten wir
schnell ist
mal
die
ab.
Erholung ja auch nicht da. Und das Jahr ist zwar noch ein bisschen länger, aber so lang auch nicht. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich würde es mir wünschen, weil das wäre natürlich auch für unser beider Depots durchaus ein kleiner Segen. Philipp, ich habe auch was mitgebracht. Und zwar
Bitte.
im Medizinsektor bin ich tatsächlich vor kurzem, ich glaube Ende letzter Woche, das erste Mal reingegangen. Und ich freue mich tatsächlich, dass mir das gelungen ist, weil diese Aktie wollte ich schon immer haben, Philipp. Ja,
Immer.
wie
Na,
so ein
jetzt bin ich
Kind im
gespannt.
Spielzeugwarengeschäft habe ich da immer große Augen gemacht, dass diese Aktie mir davongelaufen ist und ich nie den Einstieg gefunden habe, weil die Bewertung auch immer extrem war. Nun habe ich mich getraut und zwar bei Intuitive Surgical habe ich meine erste Position eröffnet und ich sage dir, ich bin weiter, also bin direkt auch nach den Quartalszahlen jetzt noch mehr und mehr überzeugt, dass es auch kurzfristig eine gute Idee war, denn das Unternehmen ist nach wie vor teuer, der Burggraben ist nach wie vor hoch, aber eben auch die Nachfrage nach deren Produkten ist wirklich beachtlich. Und das zeigt sich auch jetzt hier in den letzten Quartalszahlen. Intuitive Surgical hat einen sagenhaften Wachstum mitgesetzt und die Da Vinci-Eingriffe. Also was machen Sie? Sie stellen den Roboter Da Vinci her, der für die OPs zuständig ist. Das heißt, ein Arzt stellt sich dahin, steuert diesen Roboter und das Gute ist, dass es ein minimalinvasiver Eingriff ist. Das heißt, man braucht eben nicht so viel oder man muss nicht so viel aufschneiden, weil das alles sehr, sehr detailliert, sehr kleinteilig auch stattfinden kann, ohne dass jetzt eine große menschliche Hand da irgendwie ran muss, ja, wie beim großen Fleischerhaken. So ist es also nicht. Es ist wirklich sehr, sehr filigran und ja, diese Da Vinci-Systeme werden eben weltweit verkauft und das Wichtige ist natürlich hier auch diese laufenden Kosten, die man eben hat, um Da Vinci weiter zu betreiben. Natürlich mit irgendwelchen Wechselsachen. Du kennst es ja selber. In der Medizintechnik gibt es ja dann doch recht viel, was dann mit Verbrauchsmaterialien zu tun hat, die eben da wichtig sind. Zu den Zahlen, Philipp. Ja, man hat weiterhin 23% wachsen können. Das, also im Quartal, das ist sehr, sehr stark. Ist auch 115 Millionen US-Dollar über den Erwartungen wieder deutlich. Auch gewinnseitig, wie immer, muss man sagen, lag das Ergebnis über den Prognosen. Das ist auch immer eine Stärke des Managements, muss ich sagen. Und ja, das KGV von 45, Philipp, ist nach wie vor etwas teuer. War auch schon mal viel schlimmer, aber für das Unternehmen aus der historischen Sicht ist das recht günstig, muss man auch sagen. Und insofern, ja, ehe ich es wieder verpasst, ehe ich wieder weinend zuschauen muss und gerne gekauft hätte, aber es dann doch nicht gemacht habe, glaube ich, haben wir hier einen ganz guten Einstieg. Gerade auch, weil die Seitwärtsphase charttechnisch wieder bei 436 Dollar ja, einen Boden gefunden hat. Jetzt ist es natürlich wieder ein Stück weit über dem, aber immer noch im unteren Segment dieser Seitwärtsphase und bis 605 Dollar im Allzeithoch ist also jetzt noch Platz. Aber auch darüber hinaus werde ich natürlich gerne halten. Also sprich, selbst wenn da jetzt nochmal ein Rücksetzer kommen sollte. Ich bin dabei, ich freue mich darüber und werde die Aktie nicht wieder hergeben. Davon bin ich überzeugt. Was sagst du?
Ja, es ist total spannend. Es ist für mich tatsächlich nicht so greifbar, aber wir werden es ja sehen in deinem Depot, wie sich es entwickelt. Die Aktie ist halt einfach brutal teuer. Brutal teuer. Also da steckt natürlich viel Fantasieding, also viel Fantasie drin. Die Margen sind gut. Also sie leben ja auch viel von dem Verbrauchsmaterial. Sie haben keine Verschuldung, haben viel Cash. Also ich bin gespannt. Ich glaube, sie müssen jetzt mal anfangen, so ein bisschen the next big thing zu zeigen. So, also da erwartet auch viel. Also jeder denkt nur, weil die Aktie jetzt ein bisschen runtergekommen ist, aber die Aktie ist trotzdem, die ist nicht günstig. Ja, also man muss hier, glaube ich, auch einen langen Atem haben. Und wenn du auch siehst, in 5 Jahren 70% oder aber dann in 10 Jahren wieder 600%. Also gebt euch Zeit. Aber wir haben hier auch natürlich Strecken dabei, wo du hier auch von 2021 bis 2024 einfach mal durchhalten musst. Gebt euch
Ja,
Zeit bei dieser
das
Aktie. Vielleicht
gut,
ist
muss
das
man
auch
sich
eine
wieder,
Sparplanaktie.
ja. Ja, sicherlich auch möglich. Ja. Also man muss natürlich den Kontext sehen. Die Seitwärtsphase, die du gerade angesprochen hast, war natürlich die Corona-Zeit. Da waren andere medizinische Eingriffe wichtiger als oder die Eingriffe, die Da Vinci vor allen Dingen macht. Ja, das ist ja nach wie vor historisch ja auch belegbar. Aber man muss auch sagen, die Seitwärtsphase aufgrund der hohen Bewertung. Also als sie noch bei 600 Dollar war, das ist natürlich noch eine viel üppigere Bewertung, als es jetzt schon der Fall ist. Und es ist immer, ich sag mal, im Vergleich zu anderen Unternehmen ist es teuer. Aber im Vergleich zu Intuitive Surgical historisch ist es tatsächlich ein sehr günstiges KGV im Vergleich zu den historischen Werten. Also man muss aber schauen, wie da, ja, aus welcher Brille man dann schaut. Aber ja, es schreckt ab, hat mich lange Zeit abgeschreckt und jetzt denke ich, ist es eine gute Chance und hier hätte ich auch gar keine Probleme, Philipp, irgendwann einfach aufzustocken, sollte es nochmal tiefer gehen. Ansonsten denke ich, ist die Position schon ganz gut ausgefüllt an dieser Stelle. Aber ich halte euch auf dem Laufenden und sollte die Aktie ja überraschen, positiv wie negativ, dann werde ich das natürlich hier kundtun. Ja, was hast du noch
Also,
mitgebracht, Philipp?
ich bin sehr gespannt. So, das nächste Unternehmen, das ich dir heute jetzt hier um die Ohren werfen werde, ist IBM, der Dino. Und wieso, weshalb und warum? Gerade mal 76% in 5 Jahren, in 10 Jahren 70%. Also, hier ist es auch nicht zu spät einzusteigen. Das möchte ich hier mal einmal betonen. KGV von 20 würde man, boah, auch teuer. Was ist denn hier los? Aber IBM hat etwas, was nicht viele haben, und das ist Zuverlässigkeit, und zwar langfristig, lieber Marcel. Und das ist auch beim Thema Quantencomputing. Und ich glaube, es wird einfach viel zu wenig gespielt. Warum ist das so? Weil manche sagen ja, ach ja, Quantencomputer, das gibt es erst irgendwie in 10 bis 15 Jahren. Aber man muss einfach dazu sagen, und das ist, dass IBM liefert. Und IBM hat eine Roadmap zu Quantencomputing, die man sich auf der Investorseite angucken kann. Und sie zeigen Schritt für Schritt, wie sie dahin kommen. Und das finde ich super spannend, weil sie einfach sagen, es wird dieses Jahr den Quanten-Advantage-Moment geben, also den Punkt, an dem Quantencomputer klassische Rechner bei echten Industrieproblemen schlagen werden. Und wenn das passiert, Marcel, gehen Sie davon aus, dass in den nächsten 1 bis 3 Jahren die Fehler also ausgemerzt werden. Und wenn das passiert, dann geht es hier auch richtig ab. Und dann kommt hier Fantasie rein. Und dann könnte ich mir auch hier wieder eine Abspaltung vorstellen, um das Quantencomputing-Geschäft einfach vielleicht auch zu trennen. Aber eins darf man nicht vergessen. Wir haben hier ein wirklich profitables Unternehmen. Ein Unternehmen, was Cashflows hat, was Cash hat. Und das haben diese kleinen Buden halt, wie sie alle heißen, D-Wave Computing etc., was viel spekulativer ist, oder auch Rigetti, Ionic. Hier hat IBM eine richtige Chance, nochmal aufzublühen. Und ich glaube, wenn man die Geduld hat, die 2,63% Dividende mitnimmt, ja, wir haben ja auch hier einen Dividendenaristokraten und sagt hier, komm, wir nehmen diese leichte Steigerung mit und geben uns mal Zeit mit dieser Aktie, dann hat man hier eine Chance, ein spannendes Unternehmen sich reinzulegen ins Depot. Weil sie haben nämlich
IBM.
einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Sie haben die Kundenbeziehungen in die Industrie.
Das stimmt. Ja, also in die gesamte Wirtschaft muss man sagen. Also IBM ist natürlich relativ breit präsent, was natürlich auch zeigt, wie groß sie sind. Also nicht nur vom Namen seitig her, sondern natürlich auch bei den Umsätzen, die sie fahren. Das ist natürlich kein, ja, die mussten sich nicht großartig zusammenschrumpfen. Ne? Das muss man auch mal sagen. Klar, sie hatten lange Zeit Probleme. IBM war von 2012 etwa bis, muss man sagen, bis März 2023, 2024, ja, wirklich ja, im Stillstand, ne, muss man sagen. Da hat sich nicht viel getan. Die Aktie ist dahingehend nur geplätschert und das war auf jeden Fall kein Segen für die Anleger. Dennoch die Red Hat-Übernahme und auch einige andere Übernahmen, die sie getätigt haben, hat den Kurs wieder, ja, Flügel verliehen. Liegt natürlich einfach daran, dass auch endlich wieder das Wachstum zurückkam. Und natürlich auch das Gewinnwachstum, also umsatzseitig und gewinntechnisch. Und das sind natürlich zwei Punkte, die wieder zeigen, das treibt den Kurs. Und da kann man jetzt schon durchaus sagen, dass dieser Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Der Rücksetzer jetzt nun doch recht spannend sein könnte für einen Einstieg. Also muss man natürlich mal ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht auch hier wieder Sparplan. Ja. Die Bewertung ist natürlich für IBM historisch zu sehen relativ hoch, aber für das zunehmende Wachstum wiederum attraktiv, denn die Gewinne sollen ja steigen prozentual. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, aber auch hier wird natürlich KI Einhalt gewähren. Also es ist natürlich auch etwas, was wiederum mehr Profitabilität schafft. Und auf der anderen Seite das Thema Quantencomputing wäre meine Nummer zwei beim Thema Quantencomputer. Alphabet ist natürlich in meinen Augen da das Seriöseste noch mit. Also seriös, IBM ist auch seriös, aber wäre mir noch attraktiver, wenn man noch andere Sachen dabei hat. Aber IBM würde ich definitiv vorziehen vor den sehr großen Spekulationen, die Wave, Rigetti und Co., die du auch schon angesprochen hast. Das Thema Quantencomputing wird sowieso noch ein ganz, ganz großes und ein ganz interessantes, weshalb ich da, weshalb es eigentlich nie ein Fehler sein wird, sich da vorzeitig zu positionieren und vielleicht nicht gerade bei den Luftschlössern, sondern eben da, wo es schon, ja, ich sag mal, eine gewisse Ausgleichsmöglichkeit gibt, sollte doch irgendwie was länger dauern, ne? Wo das jetzt nicht nur ein Traum ist eines Unternehmens, sondern eben ein weiteres Standbein, welches sich entwickeln könnte. Tolles Unternehmen eigentlich. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Dell. Und auch wenn die natürlich nicht ganz das Gleiche machen, aber sind da eben zwei Dinos, die so ein bisschen in Fahrt gekommen sind jetzt zuletzt. Und das, ja, kann man machen. Du bist nicht investiert, Philipp, richtig?
Nein, ich bin nicht investiert.
Würdest du auch nicht?
Ich habe ja Alphabet und aber man soll niemals nie sagen.
Habe ich dir jetzt die Auswärtstür oder die Tür zum Raustreten aus dem Investment Case mit Alphabet geöffnet? Das ist doch
ja,
sehr
genau.
Schön.
Ich werde Alphabet natürlich.
Gott sei Dank. Nee, die lassen wir lieber im Depot. Das wäre wirklich Quatsch. Und dann komme ich zu meinem zweiten Mitbringsel heute. Und da möchte ich nochmal auf das Unternehmen Circle Internet Group eingehen. Und ich hatte sie ja vor 2 Monaten gekauft, mit doch deutlichem Gewinn verkauft. Und jetzt bin ich auch schon wieder drin. Im April bin ich wieder eingestiegen nach dem Rücksetzer, weil ich einfach die Investment-These dahinter spannend finde und noch mal ausführlicher erläutern möchte. Denn Philipp, wir sehen jetzt, KI hält Einzug. Wir sehen, dass immer mehr Unternehmen KI nutzen. Ich verweise auf unsere letzte Folge mit Anthropic, die extremst gestiegen sind im Umsatz. Das heißt, dass viele Kunden die KI nutzen. Und dass auch KI-Agents immer mehr, banale Dinge im Geschäftsprozess übernehmen werden. Dazu wird dann auch gehören, dass ein Unternehmen Einkäufe zum Beispiel tätigt, sobald ein Bestand X weniger geworden ist, sämtliche andere Prozesse eben auch steuern. Und da muss meistens was bezahlt werden, der Lieferant oder eben auch ein Zwischenhändler, je nachdem. Und das macht dann nicht mehr die Buchhaltung, sondern das macht natürlich dann auch einfach die KI oder KI-Agent. Und das wird nicht ganz klassisch über Euros und über einen Bankzugang stattfinden, wie wir das vielleicht jetzt noch heutzutage kennen, sondern ich glaube, die Transaktion wird über den US-Dollar-Coin abgewickelt, weil der zum einen reguliert ist. Bei jedem US-Dollar-Coin steht ein US-Dollar physisch dahinter, der bei Circle Internet Group eingezahlt ist. Man hat die Regulatorik, man hat so eine gewisse Akzeptanz. Und ich glaube nicht, dass sich in der Unternehmenswelt jemand darauf einlässt, in Bitcoin plötzlich zu bezahlen. Ja, ich glaube auch nicht, dass das mit anderen Kryptowährungen passieren wird. Ich glaube, es wird dafür Stablecoins geben, die sehr, ich sag mal, irgendwo auch reguliert sind, die trotzdem eine Marktbeobachtung haben und seriös genug sind, dass sie morgen auch weiterhin als Zahlungsmittel gelten, um das mal zugespitzt zu sagen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die KI-Agents zunehmen und zunehmen und zunehmen, wird die digitale Bezahlung, die ja dann in dem Vorteil auch hat, also man muss nicht erst die KI auf irgendein Bankkonto lassen, das wird sowieso schon wieder schwierig dann, rein von Vertraulichkeitssachen, von irgendwelchen Barrieren, die natürlich den Banken wiederum auferlegt sind. Und so gehe ich davon aus, dass die Unternehmen tatsächlich US-Dollar in US-Dollar-Coins umwandeln werden, diese parken, um dann eben diese Prozesse automatisch laufen zu lassen. Ein bestimmtes Budget zum Beispiel für den Einkauf, der über US-Dollar-Coin abgewickelt wird. Die KI-Agents werden darauf zugreifen und die Transaktionen werden vollzogen. Und die Gesamtmenge, die dann eben ausgegeben wird, wird Circle Internet Group mehr und mehr Kunden beschaffen, mehr und mehr US-Dollar in US-Dollar-Coin umgewandelt bekommen. Und was macht Circle Internet Group mit dem Geld, was sie dann haben? Sie legen es an zu, ich sag mal, relativ sicheren Zinsen bei 2-3% Staatsanleihen und so weiter und können dann natürlich profitieren, je nachdem, wie der gerade auch der Leitzins ist, das auch wichtig. Zinssenkungen sind demzufolge negativ auf der ersten Seite, aber der Einfluss dahingehend wird wahrscheinlich durch das Wachstum auch schnell oder aktuell noch sehr schnell wieder wettgemacht. Also wenn da mal eine Zinssenkung stattfindet, ist das jetzt nicht gleich der Bruch des ganzen Story, sondern einfach nur eine kurze Delle in einem doch langfristig offensichtlich eintretenden Trend. Denn was das Ganze unterstützt, sind ja die letzten Quartalzahlen. Die waren jetzt nicht in diesem Quartal, sondern auch aus dem ersten Quartal. Aber da muss man schon sagen, dass sich einfach gezeigt hat, dass mehr und mehr Unternehmen den US-Dollar-Coin eben auch nutzen, ermöglichen, dass Circle Internet Group immer mehr Kunden gewinnt und ja, dass dann scheinbar auch die Unternehmen auch darauf setzen, weil es eben doch etwas seriöser ist als jetzt mal die Kryptowährung XY, die dann spätestens bei Quantencomputing ein echtes Problem bekommt. Also insofern, dieses ganze Thema einfach mal weitergedacht, gerade auf KI, weil ich glaube einfach, das wird sich automatisieren und dann auch weltweit ein großes Thema sein, weil man auch, ich sag mal, man muss nicht mehr warten. Ne? Es ist noch schneller und leichter und sicherer als eine Echtgeldüberweisung. Es geht wirklich völlig barrierefrei. Und das ist natürlich das, was Agents oder KI-Agents brauchen. Da darf nicht wieder irgendein Fehler auftreten, wo dann der Mensch wiederkommt. Hallo, ich muss jetzt mal was klären. Sondern das muss natürlich so automatisch funktionieren. Und das wird darüber möglich sein. So zumindest meine Investmentthese. Ich bleibe hier investiert. Halte mir natürlich vor, bei gewissen Extremstausbrüchen, keine Ahnung, mal wieder 20-30% an einem Tag, weil irgendwelche Quartalzahlen besonders stark waren, dann kann man auch hier und da wieder einen Gewinn mitnehmen, weil natürlich die Volatilität ist natürlich sehr hoch. Im Kern möchte ich aber hier immer dabei bleiben, weil es einfach eine langfristige Investmentthese ist, die nicht morgen gleich eintritt, sondern über die nächsten Monate, Jahre, vielleicht auch Jahrzehnt Eintritt hält. Also das wollte ich auf jeden Fall nochmal mitgeben für die, die ein bisschen spekulativer und auch technologischer investieren wollen. Für alle diejenigen, für das nichts ist, die sich damit unsicher fühlen, Red Flag weglassen.
Ich bin total gespannt. Also ich habe das so, muss ich dir jetzt auch ehrlich sagen, noch gar nicht gehört. Und ich muss sagen, Marcel, das catcht mich doch so ein bisschen. Also
ja, aber was man nicht vergessen darf, Philipp, dieser Finanzsektor ist ja jetzt schon, also beim echten Währungen, ist ja jetzt schon der größte Markt, den es weltweit gibt. Also der Finanzsektor, es gibt keinen größeren TAM, den es gibt. Deswegen gibt es auch so viele Player auf diesem Markt, die auch wirklich sehr erfolgreich agieren. Und nun entsteht hier ein komplett neuer Finanzmarkt. Digital, unsicher, unakzeptiert und auch staatlich akzeptiert, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, auch wenn es viele Bitcoin-Freunde jetzt vielleicht ein bisschen wieder sauer aufstößt. Aber es ist am Ende eben nicht diese Akzeptanz, die letztendlich der US-Dollar selber hat. Also da ist ja eine Diskrepanz, die einfach da ist. Und insofern bleibt das, finde ich, eine gute Möglichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Also gehe ich voll und ganz mit, Marcel. Also mich musst du nicht mehr überzeugen. Du hast mich schon überzeugt. Ja. Und das ist ja immer auch das Spannende. Wir haben ja jetzt echt wieder tolle Sachen jetzt auch wieder hier heute gehört. Schreibt uns doch mal eure Ideen in die Kommentare. Also wo ihr sagt, Mensch, diese Unternehmen sollte man im Moment auf dem Schirm haben.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist eToro, eine Plattform, mit der es sich richtig gut handeln lässt. Zum einen ist es leicht, das Konto zu eröffnen. Einfach ein paar Klicks, Legitimation und fertig. Darüber hinaus hat man eine doch recht üppige Auswahl an verschiedensten Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Natürlich von Aktien, Krypto-ETFs und vielen, vielen mehr hat man hier auch die Möglichkeit, natürlich über die Startseite so eine Art Überblick zu gewinnen, was das Depot macht, natürlich wie es angestiegen ist oder auch natürlich fallen, je nachdem. Man kann sich selbst eine Watchlist anlegen, indem man eben die wichtigsten Dinge verfolgen kann. Dahin gehen natürlich auch alle Übersichten zu den aktuellen Marktereignissen. Außerdem sein eigenes Portfolio natürlich. Darüber kann man schnell und einfach und kostengünstig handeln. Und außerdem kann man hier natürlich noch einiges entdecken. Zum Beispiel ein paar Trader, die vielleicht erfolgreicher sind als man selbst, die einfach stärker sind. Und das sind verschiedenste Menschen, die sich hier etabliert haben mit wirklich starken Renditen. Und da kann man einfach direkt kopieren. Und da gibt es eben welche, die sehr viele Kopierer schon haben und sehr erfolgreich anlegen und immer das Rad neu erfinden muss, kann man auch hier einfach mal sein Geld arbeiten lassen über einen, jemanden, der es schon geschafft hat, sehr gut anzulegen. Und das eben auch immer wieder sehr, sehr angenehm. Geld auszahlen, einzahlen geht alles natürlich ganz einfach. Darüber hinaus natürlich noch dieses Social-Media-Thema, was eToro bietet, eine Akademie und noch vieles, vieles mehr. Wenn man das Depot eröffnet und dann Geld überweist, und zwar in Höhe von $200, dann bekommt man eine Gratis-Aktie im Wert von $50 gratis da drauf. Das heißt, ab dem ersten Zeitpunkt direkt ordentlich Rendite aufgrund dieses Benefits. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und Marcel, jetzt habe ich eine Investment-Idee noch der Woche. Magst du sie hören?
Jetzt bin ich gespannt.
Es ist T-Mobile US. Weißt du warum?
Nein, noch nicht.
Das Wall Street Journal und Bloomberg berichten, ja, die Deutsche Telekom möchte T-Mobile US komplett übernehmen.
Ah. Oh.
Und wenn das passiert, wäre das natürlich super spannend und super easy peasy, leicht verdientes Geld für alle Aktionäre.
Ja, wie viel ist, müsste, ich bin gar nicht drin bei T-Mobile US, also auch geistig nicht.
Sie haben ja schon 53 Milliarden. Na, das gibt es noch nicht, also das wird noch nicht erzählt.
Ja, klar. Ja. Aber wie viel hält denn die Telekom noch?
53% halten die schon.
Halten, das heißt, sie müssten nochmal die Hälfte übernehmen.
Ja, und man muss dazu sagen, sie haben ja durch die Aktienrückkäufe, die T-Mobile US macht, kriegen die ja immer mehr und mehr Aktien. Also die haben ja über die letzten Jahre
schon. Also prozentual,
schon von,
ne?
Genau, die haben über die letzten Jahre schon von 40% Anteil nur über die Aktienrückkäufe schon auf 53% erhöht.
Krass, ja. Ah, deswegen ist die Deutsche Telekom-Aktie heute auch Minus. Das habe ich nicht gar nicht so richtig vorhin verstanden, wieso sie DAX-Schlusslicht sind, was ja eigentlich unüblich ist in der letzten Zeit. Aber das ergibt natürlich Sinn. Und
krass.
Ja, die Frage ist, wo ist denn der Kaufpreis? Ne? Ich glaube, das Chance-Risiken-Verhältnis ist gut, weil die Unterstützung bei T-Mobile US ist bei 183, 84 Dollar und aktuell ist der Kurs bei 186, 87.
Ja.
Könnte eine spannende Chance sein für einen Trade-off die Übernahme. Aber ist das Bloomberg berichtet, ne?
Bloomberg berichtet, ja. Und was auch hier immer so faszinierend ist, wenn man das immer so sieht, die schaffen es trotzdem Quartal für Quartal im Mobilfunk hier immer noch zu übertreffen, ne? Das, was also die Analysten unterschätzen das Unternehmen massivst. Und am nächsten Jahr soll ja auch dieser ganze 5G-Ausbau erst sich am Gewinn richtig niederschlagen.
Ja.
Und das Unternehmen ist gar nicht so teuer. Also wir haben,
KGV, ne?
Wir haben, ja, und wir haben eine 215er Milliarden Market Cap bei einem Umsatz von knapp 100 Milliarden, der bald kommt.
Ja. Also
es ist kein teures Unternehmen.
Ja, das stimmt. CNBC sagt aber, die Spekulation über den Deal zwischen der Deutschen Telekom und T-Mobile sind viel zu früh. Naja, mal sehen, was da wie passiert. Ja. Wir haben eine Spekulation diese Woche.
Ja, das ist nicht passiert.
Doch, ich glaube, das passiert.
Ehrlich?
Ich glaube, weil einfach, also A ist der Kurs sehr abgekühlt von den Hochs. Also wenn die Deutsche Telekom die Chance nutzen würde wollen, dies zu tun, dann lieber jetzt, als wenn die Aktie wieder höher steht. Weil bewertet ist sie ja schon günstig. Also wenn sie das vorhaben sollten, wovon ich ausgehe, wenn Bloomberg darüber berichtet, dann hat wieder irgendeiner gequatscht, weil die Kontakte von Bloomberg offensichtlich fantastisch sind. Und dann lieber jetzt, als wenn der Kurs bei 250 wieder steht und das ganze Thema noch schwieriger wird.
Dann hätten wir einen deutschen Champion, ja? Wir wären der größte Mobilfunkanbieter der Welt.
Der Welt, ja, glaube ich. Ja. Also T-Mobile US ist schon sehr groß. Ne? Also die Skala, ja. Okay, cool. Das ist natürlich stark.
Ja, krass. Krass, also ich würde mich natürlich auch freuen, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, also nicht nur für die Aktionäre, auch für Deutschland, dass wir dann so einen Player in den USA, das wäre wirklich beeindruckend. Also haben wir ja hier so schon, aber dann auch wirklich im deutschen Eigentum, also einem Unternehmen, welches eben hier zu Hause ist. Ja, interessant. Coole Sache. Spannende These auch, dass das überhaupt stattfindet. Nicht schlecht. Philipp, ich möchte noch ein paar Nachrichten mit dir durchkloppen.
Ja, bitte.
Und zwar auch sehr spannend ist Amazon. Die haben, da möchten Globalstar kaufen. Und Globalstar ist ja ein Unternehmen, welches sich mit allem im Weltall so ein bisschen beschäftigt. Und es ist ein strategischer Kauf, den Amazon hier tätigen möchte, für knapp 4 Milliarden Dollar. Und hier ist natürlich das wahre Ziel, die Frequenzen zu ergattern. Amazon ist dabei vor allen Dingen um diese alten Satelliten, nicht nur um diese alten Satelliten, sondern eben auch um den weltweit lizenzierten Funkfrequenzanteil von Globalstar, die ja schon Kunden nutzen wie Apple. Denn wir haben ja Satellitentelefon auf den Apple, sollte mal kein Sachen sein, könnte man darüber den Notruf abbilden. Und das ist schon sehr spannend. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Boost für das Projekt von Amazon Kuiper, ne? Also alles, was das Thema Weltraum darstellt, welches Amazon da betreibt. Und ich glaube, das könnte sehr spannend werden, dass man eben hier einmal die Frequenzrechte und auch die bestehende Bodeninfrastruktur damit natürlich gleich mal auf Einschlag auf ein anderes Level hebt. Und gleichzeitig macht man Apple das Leben schwer, weil die sind plötzlich, oder Amazon ist dann damit plötzlich im Herzen aller Apple-Kunden. Und da wäre natürlich jetzt die Frage, wie reagiert Apple darauf, auf diese Nachricht? Denn man muss auch sagen, Apple hat hunderte Millionen Dollar als Vorauszahlung und Kredit an Globus da gegeben, damit sie eben dieses Netzwerk überhaupt am Leben halten können. Und jetzt ist es halt das kritische Netzwerk von Amazon. Und das ist schon ziemlich krass, so eine Abhängigkeit plötzlich von heute auf morgen. Sollte das alles durchgehen, diese Übernahme, finde ich das nicht ganz unspannend für beide Seiten. Ich bin bei beiden investiert, deswegen freue ich mich über eine konkret gute Lösung für beide Seiten. Aber wenn Apple jetzt sagt, da wollen wir uns lieber nicht in die Abhängigkeit von Amazon begeben, ist hier natürlich eine Möglichkeit, dass man sagt, dann übernehmen wir halt einen anderen, den Globus da schon nicht mehr zur Verfügung steht. Da gibt es dann solche Unternehmen wie Ast Space Mobile, sehr gut gelaufen, sehr starke Aktie, muss man sagen, oder Iridium Communications, die ebenfalls das Thema abbilden könnten. Das sind auch so Spekulationen, die könnte man mal im Auge behalten. Gerade Ast Space Mobile ist natürlich im ganzen Thema Raumfahrt ohnehin sehr gut, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Insofern könnte es eine spannende Geschichte sein. Und außerdem investiert ja Amazon auch 25 Milliarden Dollar in Anthropic, was ja ebenfalls eine sehr spannende Geschichte ist, weil man in den nächsten 10 Jahren auch darüber hinaus diesen Deal geschlossen hat, dass Anthropic dafür 100 Milliarden Dollar für Amazons AWS oder AWS, also die Cloud-Sparte, nutzen wird und dazu noch eigene KI-Chips von Amazon kaufen wird. Also so eine Art, wie sagt man immer, Kreislauf-Deal mittlerweile. Ja. Aber finde ich spannend, weil auf der einen Seite ist es für Anthropic ein Boost, auf der anderen Seite ist es für Amazon natürlich ein wichtiges Thema, um noch größer da auch investiert zu sein in Anthropic. Und Philipp, es ist spannend, wenn man mal die Eigentümerverhältnisse von Anthropic noch durchleuchtet. Denn da muss man sagen, der größte Teil gehört Amazon. Dann gefolgt von Alphabet ist auch mit dabei. Salesforce hat einen kleinen Teil. Ja. Und dann gucke ich so in mein Depot und denke mir so, ich bin doch ganz schön gut dabei bei Anthropic, weil die drei genannten habe ich.
Krass.
Und wenn die dann in die Börse kommen, haben alle irgendwie was davon und man ist schon dabei. Dann muss ich gar nicht so dieses FOMO.
Und du hast noch zu mir gesagt, hier, du würdest ja jetzt kaufen, aber Marcel, ich muss einfach mal sagen, es lohnt sich, uns zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Und soll ich dir sagen, warum? Schau mal, was ich hier aufhabe. Das ist unsere 10 Bagger der Woche Liste, ja? Und da hatten wir ja allein schon York Space Systems 17%. Aber soll ich dir jetzt mal sagen, wer zur EM 2024 schon Globalstar hier mitgebracht hat?
Stimmt, du hast ja Globalstar schon mal mit angesprochen, ne? Wie viel haben die jetzt Prozent seitdem?
303%.
Ja, nicht schlecht, stimmt, das ist schon eine Weile her, ja. Richtig.
Also, wer damals 1.000 Euro investiert hätte, hätte jetzt...
Jetzt 4.
Herzlichen Glückwunsch an alle, die dieser Idee gefolgt sind.
Ja, krass. Ja, ja.
Aber ich könnte es wirklich eben.
Nein, ich kann es gerade nicht erkennen.
Nee, wir haben noch Sterling Infrastructure mit 324% und wir haben einen Tenbagger mit Tilray.
Das ist so witzig. Ja, ausgerechnet Tilray ist der Tenbagger. Nicht schlecht, Philipp. Du performst hier wieder.
Ja, High Performer, hallo.
Ja.
Das, was soll ich machen?
Ich habe später auch noch einen Tenbagger mit, deswegen...
Willst du den jetzt vielleicht schon mal, dass ich ihn hier gleich eintragen
kann? Meinst du, ich ziehe ihn vor?
Ja, los.
Na gut, ich ziehe ihn vor. Heute geht es beim Tenbagger der Woche um einen doch soliden Player. Mhm. Und zwar einen sehr wichtigen für dich vielleicht sogar, Philipp, Madison Air Solutions. Und das ist das größte Industrie-IPO in den USA seit fast 3 Jahrzehnten, also seit 1999. Wir sind also jetzt frisch an die Börse gekommen im April und dementsprechend nicht klein. Und sie haben, die Aktie wurde ausgegeben für 27 US-Dollar und dann gab es eben dann auch gute Anstiege und spülte dann auch 2,23 Milliarden US-Dollar in die Kassen des Unternehmens. Sie sind also jetzt mit 16 Milliarden Dollar bewertet und hier verbirgt sich ein Hersteller für industrielle Klimatechnik, Belüftungssysteme, also diese klassischen HVAC-Geräte, die gerade auch bei den ganzen Themen der Rechenzentren eine ganz große Rolle spielen. Ja, Heating, Ventilation, Air Condition, also alles, was das Thema Luft oder Belüftungssysteme umrundet, sind sie eben da voll mit dabei und da auch sehr breit aufgestellt mit sehr vielen Tochterfirmen. Und es gibt eine Muttergesellschaft, die Madison Industries. Das ist eine Private Equity Muttergesellschaft, muss man sagen. Und die haben sehr aggressiv viele Unternehmen, kleinere Konkurrenten, mittlere Konkurrenten einfach gekauft, zusammengeführt, hochprofitabel aufgestellt. Und jetzt sind sie eben ein doch sehr starker Industrie-Compounder, welche an die Börse gekommen sind mit knapp 5 Milliarden Dollar Schulden bei einer Market Cap von 16 Milliarden. Aber was sie jetzt eingenommen haben, die 2,3 Milliarden. Wie ist der Ticker? Madison Air Solutions hat den Ticker, jetzt muss ich kurz selber schauen, weil ich das jetzt nicht aufgeschrieben habe, ist Madison Air, Entschuldigung, M-A-I-R.
Madison Air. Ach, Madison Air Solutions, okay.
Madison, wieder Madison Garden.
Genau, Madison Square Solutions. Garden.
Genau.
Und, gut, ist eingeloggt. Wir sollten eh nur noch Tenberger hier vorstellen. Dann können wir auch sagen, ja, jährliche Durchschnittsrendite mit Marcel und Philipp bei 77%.
Ja, genau. Das wär's. Also spannendes Unternehmen. Insofern weiß ich hier natürlich etwas abdecken, was gerade völlig, also was man ja nicht nur in Rechenzentren braucht. Ne? Wir haben natürlich jetzt die Gunst der Stunde genutzt, jetzt wo alle Rechenzentren, Infrastrukturunternehmen an die Börse gekommen sind. Da an die Börse zu kommen, ist natürlich klug, um mehr Geld einzunehmen. Jetzt haben sie 2,3 Milliarden eingenommen. Die werden auch komplett genutzt, um die Schulden abzubauen, die sie natürlich vorher durch Übernahmen aufgehäuft haben. Das fand ich, ist bisher das größte Manko, diese 5 Milliarden, die aber jetzt eben schrumpfen auf die Hälfte. Meine 2,25 Milliarden sind immer noch nicht ohne, aber schon mal besser als das 5 Milliarden Dollar Thema. Und dadurch, dass sie hochprofitabel sind, werden sie diese Schulden natürlich weiter abklappern können und dann früher oder später inklusive die Dividende wahrscheinlich ein sehr schöner Compounder sein, der ein Depot auch ein bisschen größer machen kann. Beispiel, deine Trane Technologies, die du hast, die sind ja quasi 1:1 Wettbewerber. Gibt noch andere Wettbewerber, weil der Markt ist sehr groß, muss man dazu sagen. Es geht also auch um Krankenhausbelüftung, es geht um Flughafenbelüftung, Hochhäuser und so weiter. Das gehört alles mit in dieses Thema hinein. Da gibt es natürlich viele, die davon stark profitieren. Jetzt mit Rechenzinsen natürlich nochmal verstärkt. Das ist mein Tenberger der Woche, der nicht so schnell zum Tenberger werden wird, wie es vielleicht jetzt eine Tilray gemacht hat, Philipp.
Ja, aber ja, du kannst halt von mir noch ein bisschen was lernen, Marcel.
Ja, will ich auch. Bin da ganz offen für.
Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, warum denn mal nicht in Japan investieren? Und Marcel, diese Woche habe ich etwas gelesen, ich mache es gerade auf. Japan vollzieht eine Kehrtwende, nämlich im Rüstungsbereich. Und sie erlauben den Export von Waffen. Und das haben sie tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg fast in Gänze unterbunden. Also es gibt eine heimische Rüstungsindustrie, aber es durfte nichts exportiert werden. Und ich persönlich wusste das gar nicht. Und man könnte sich vielleicht hier mal anschauen, die Unternehmen Kawasaki, Mitsubishi Heavy Industries und Kawasaki Heavy Industries sind die größten Hersteller mit der Welt, also auch im Bereich, was Fregatten angeht, mit Flotten. Und mit der Öffnung haben sie direkt 3 Fregatten nach Australien verkauft.
Ui, das ging
also
schnell.
Sie scheinen das gut machen zu können. Und deswegen, also vielleicht könnte das auch tatsächlich auch das BIP nach oben bringen. Sowas, also Rüstungsindustrie ist ja wichtig und es ist jetzt bekannt geworden, dass Polen und die Philippinen prüfen schon Käufe in Japan und weitere könnten folgen, da die USA seit Trump als Schutzmacht und seit dem Iran-Krieg auch als Waffenlieferant unzuverlässiger geworden ist, könnte man sich diversifizieren wollen, ja. Wichtig ist natürlich, das ist nicht ohne Risiko. Mitsubishi Heavy Industry zeigt sich gegenüber der Financial Times skeptisch, ob Produktionskapazitäten für internationale Aufträge ausreichen würden. Zwar rüstet Japan auf, dennoch könnte eine starke internationale Nachfrage die Kapazität verknappen. Aber das wäre natürlich noch besser, weil wenn die Nachfrage hoch ist und das Angebot klein, steigt natürlich auch der Preis, ne?
Das stimmt, ja. Ja, spannend eigentlich, ne? Aber würdest du es machen? Also irgendwas investieren aus dem Bereich? In Japan?
Also ich bin ja in Rüstung. investiert.
Ja, Japan ist speziell.
Ja, also ich war ja schon zweimal da in meinem Leben. Ich finde es ja sehr spannend.
Ja. Okay. Also beobachten wir das Ganze mal. Oder du mehr. Du bist ja der Japan-Experte hier.
Konnichiwa.
Sie, claro.
Ja. Hast du noch irgendwas Spannendes, was die Woche
ja, also nur kurz ein dickes Dankeschön an, ja, an den Apple-Chef, der jetzt bald zurücktreten wird und seinen Posten räumt. Denn der hat in 15 Jahren extrem viel geschafft. Und da bin ich dankbar als Aktionär. Ich habe selber 450% im Depot stehen als Plus und ich glaube, er hat mehr als einen Ten-Backer draus gemacht nach seiner Übernahme. Das hätte man ja Apple auch nicht zugetraut über die Jahre. Insofern tippitopp. Außerdem Adobe mit sagenhaften 25 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm bis 2030. Klar, es zieht sich ein bisschen bis heute, aber das ist auf jeden Fall eine Ausnahme. Gerade wenn man bedenkt, dass sie, wenn sie irgendwie Probleme hätten, können die haben einen KGV von 9, Philipp. Oder jetzt 10. Aber
Wahnsinn.
Ist schon irre, ne? Klar, hier bleibt natürlich das große Fragezeichen.
Bist du hier noch investiert?
Die KI weg. Nee, ich bin nicht investiert. Ich werde auch da erstmal die Füße stillhalten, weil sie, also alle, die bei uns in der WhatsApp-Gruppe sind, die kennen die Ampel. Nicht wie früher die Politik, sondern hier tatsächlich grüne Ampel, KI-resistent. Gelbe eher so gefährdet, mittelschwer gefährdet und rot durchaus gefährdet. Und sie gehören schon eher so dem gelben Bereich. Ja, weil sie gewisse Kunden sicherlich daraus verlieren werden, aber dann Enterprise-Kunden wiederum begeistern müssen. Und die hatten jetzt auch eine ganz wichtige Präsentation. Da wird es mal spannend, was genau jetzt vorgezeigt wurde. Ja, da bleibt es spannend, aber mit 25 Milliarden darf man auch nicht vergessen, das ist ein Viertel der Market Cap, die sie hier ankündigen, zurückzukaufen. Insofern wird auf dieser Bewertung, das finde ich ja sehr klug, wenn man überzeugt ist, dass sie weiterhin ja für Wachstum sorgen werden. Das ist ja die Prämisse, dass KI denn nichts abgräbt. Das ist ja bisher jetzt auch ein Fakt, muss man sagen. Also die Wachstumsraten sind ja weiterhin sehr stark. Dann ist das ein sehr, sehr kluger Schachzug vom Management, hier mal die Cash-Position aufzutauen, muss man ja sagen, und dann direkt zu investieren in die eigenen Aktien. Gefällt mir sehr gut. Auch wenn natürlich die Skepsis trotzdem auch da ist. Aber die Frage ist, würden sie es machen, wenn sie wirklich ein Risiko sehen würden mit KI? Oder sind sie einfach vorn mit dabei? Bleibt abzuwarten. Also kann da jeden verstehen, der da eine klare Meinung zu hat. Für mich ist es so ein bisschen schwierig zu greifen. Da sind mir die Datenhoheit Unternehmen im Bereich der Softwarefirmen durchaus angenehmer. Trotzdem spannende Nachricht. Und dann gab es noch eine große Übernahme. Philipp, hätte ich fast gedacht, dass du die mitbringst oder irgendwie mit mal noch liest, aber vielleicht hast du auch gar nicht mitbekommen. Denn das Unternehmen QXO kannte ich auch nicht vorher. Philipp, großer Baustoff oder ein großes Baustoffunternehmen, welches ja schon eine ganz schön starke Größe erreicht hat. Und die übernehmen TopBuild. TopBuild
das habe ich schon gehört, ja.
Genau, TopBuild war mal ein starker Dauerläufer während der Zeit, wo das ganze Thema Energiewende groß war, also auch weltweit groß war. Und die Aktie ist jetzt erst wieder aufgeblüht vor kurzem, weil es eben auch hier mit Rechenzentren natürlich auch um Dämmung und so geht. Da sind sie eben wieder mit dabei. Und sie nehmen tatsächlich, also QXO, nehmen 17 Milliarden US-Dollar in die Hand, um TopBuild zu kaufen. Das entspricht 505 US-Dollar pro Aktie. Und das gibt ist ein satter Aufschlag von 23%. Da kann man echt nicht meckern. Und die Transaktion wird zu 45% in Cash und zu 55% in QXO-Aktien bezahlt. Und da können die TopBuild-Aktionäre eben wählen, wollen sie das eine haben oder wollen sie das andere haben. Das ist also doch auch, finde ich, sehr fair. Und die finanzielle Bewertung selber ist natürlich okay. Wenn man die Synergie noch mit betrachtet, könnte es dann hier sehr spannend werden. Und wenn das durchgehen sollte, wird im dritten Quartal 2026 der Deal abgeschlossen sein. Und dann entsteht hier ein neuer Gigant, eine neue Nummer 2. Denn durch diesen Zusammenschluss hat man hier den zweitgrößten börsennotierten Baustoffhändler in Nordamerika. Hinter Ferguson Enterprises, die auch an der Börse sind. Die habe ich auch noch nie gehört vorher. Auch spannend. Schöner Dauerläufer, wenn man da mal auf den Chart schaut. Extreme Marktmacht hat man natürlich dann auch. Das muss man sagen. Und gerade im ganzen Thema, sie sind sogar Nummer 1 dann bei Isolierungen und Abdichtungen. Sie sind dann Nummer 2 bei Bedachung und gehören zu den Top 2 bei Holz und allgemeinen Baumaterialien für ihren für ihre Region, wo sie sind. Und sie haben auch extrem viele Mitarbeiter dann, mit 28.000 Mitarbeitern, bei 1.150 Standorten und 50 Bundesstaaten, also in den USA und 7 kanadischen Provinzen, also da auch schon sehr, sehr groß aufgestellt. Und jetzt noch was ganz Spannendes dahinter. Derjenige, der QXO hat, oder also jetzt gerade managed auch, ist Brad Jacobs. Und der ist ein Meister darin, M&A-Konsolidierungen zu ermöglichen und daraus extrem viel Mehrwert zu heben. Und es ist so sein Spezialgebiet, fragmentierte Märkte hocheffizient einzukaufen und dann zu Giganten zu formen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil sie das eben hier mit Toppelt auch machen können oder er das eben auch vorhat und das eben dann auch so weiter fortsetzen möchte. Und jetzt gibt es natürlich noch diesen Rechenzentren-Boost, den man eben noch hat. Und das könnte natürlich hier auch gerade komplexe Isolierungen und so weiter. Das ist natürlich auch immer wichtig, die Klimabedingungen in Rechenzentren zu halten. Mhm. Und natürlich haben wir auch einen Infrastrukturrückstand in den USA, aber auch weltweit, wo natürlich auch hier wieder sehr viele Aufträge winken. Und wer ist denn Brad Jacobs oder Jacobs? Er ist King of the Roll-Ups. Also so wird er als erfolgreichster einer der erfolgreichsten Serienunternehmer bezeichnet. Und der hat United Waste Systems 1989 gegründet im Müllgeschäft, kaufte lokale Müllabfuhren zu und zu und zu und wurde immer größer und hat das Ganze dann für 2,5 Milliarden an Waste Management verkauft. Später hat der United Rentals als Baumaschinenverleih gegründet und ist heute der Größte in dem Bereich. Ja, ist dann rausgegangen, ist an der Börse, ist ein schöner Dauerläufer auch an der Börse. Und ein weiterer prominenter Unternehmen, ein weiteres Projekt, was er gemacht hat, ist XPO Logistics. Die hat er 2011 übernommen. Und das bisherige Meisterstück ist das Ganze, weil XPO Logistics habe ich auch immer mal auf der Liste gehabt. Aber es hat ein zyklisches Geschäftsmodell, das habe ich da immer die Finger davon gelassen habe. Aber er hat tatsächlich extrem viel Aktionärswert freigesetzt, indem er XPO später aufgespalten hatte in 3 eigenständige börsennotierte Unternehmen, also einmal XPO Logistics selber, GXO Logistics und RXO. Und die sind alle 3 sehr profitabel heutzutage. Und das zeigt natürlich, dass der Mann weiß, was er tut. Und diese Übernahme könnte dahingehend sehr spannend sein für alle, die so ein bisschen den Compounder Willen haben im Depot, trotzdem eine Wachstumsstory sehen wollen und gleichzeitig wahrscheinlich auch Dividenden, denn auch das sollte da nicht allzu lange auf sich warten, bis das da ja auch hier zum Mehrwert für Aktionäre kommt, wo natürlich auch Brad Jacobs da selber ein gewisses Interesse haben sollte. Ja, also auch sehr spannend, wie ich finde, werde ich mal beobachten.
Es ist ja schon wieder...
Kanntest du den?
Ja, nein.
Den Jacobs? Gehört. Ich auch nicht. Schon spannend. Mal wieder solche Persönlichkeiten, die hier, ist das für OMR, das soll ich mal einladen.
So, machen wir einen Deckel drauf.
Ja, würde ich sagen.
Nächste Woche gibt es nur eine halbe Folge mit mir, also wenn du die halbe ergänzt. Ich bin nächste Woche im Urlaub.
Sei dir vergönnt.
Und ich habe vor meinem Urlaub nochmal eingekauft, nochmal alles rausgeholt, was auf dem Geld lag. Und ich habe 6 Unternehmen gekauft, habe mich sogar hier auch mal vorbereitet, Marcel, mit Zettel. Und nächste Woche werden wir diese 6 Käufe in meinem Depot, ich habe nichts verkauft, ganz wichtig, werden wir besprechen, wieso, weshalb und warum. Wird, glaube ich, eine schöne halbe Stunde, die du vielleicht auch ergänzen wirst, so wie ich dich kenne.
Und glücklicherweise, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrechen muss, es ist ja Quartalssaison und nächste Woche ist Höhepunkt der Quartalssaison. Insofern habe ich, denke ich, recht viel Stoff, um hier noch ein bisschen spannenden Mehrwert mitzugeben.
Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen, bleibt dabei bei euren beiden Aktienbuddies, Modern Bank Investing.